Wenn ihr jetzt dafür schaut, was leuchtet euch an, was strahlt euch an? Die schönen Blümchen da. Ich habe also gedacht, wenn ich so vorgekommen bin, so wie jetzt einfach die Blümchen da angestrahlt sind, so möchte der Herr jetzt wirklich in dein Herz hineinleuchten. Das dahinter habe ich gar nicht gesehen, aber das stimmt, ist mir vorhin schon aufgefallen, heute Morgen schon, dass es so leuchtet. Aber das beeindruckt mich jetzt da, diese Reinheit. Die Reinheit von diesen weißen Tulpen, die Schönheit, das Licht, wo das jetzt einfach richtig leuchten lässt. Das beeindruckt mich. So am Rand, unscheinbar, verborgen, ist es eine Predigt. Eine Botschaft, die all das hinein, was wir vorhin gehört haben, wo wir das Lied vorhin so gesungen haben, eben so das letzte jetzt da, eben da bin ich, so wirklich vor dem Herzen, habe ich gedacht, okay Herr, jetzt schweben wir einfach zu dir. Danke, dass du da bist. Und Herr, ich danke dir auch, dass das jetzt gilt heute Morgen, dass du da bist. Herr, und wenn wir uns manches Mal wirklich auch so klein und vielleicht unbedeutend oder unscheinbar vorkommen, dort, wo die Licht in unser Herz hineinleuchtet, da wird so etwas Gewaltiges. Und du weißt jetzt auch einfach, in welchem Stand wir heute Morgen da sind. Du bist der, der die Herzen kennt. Herr, wir sehen uns von außen, das ist auch gut so, aber du siehst uns von innen und das ist noch viel besser. Und danke, Herr, dass du jetzt einfach die, wo wirklich verlangend sind, offen sind, wo wir auch gehört haben, jetzt einfach dieses Hören, dieses Gehorsam, dieses sich wirklich dir hegen, dass einfach jeder das tut, so wie er es spürt im Herzen und sie ganz Vertrauen auf dich setzt und der Karre wirklich loslässt. Danke, Herr, dass du gnädig, barmherzig, geduldig und von größter Güte bist, im Namen Jesu, auch heute Morgen, für jeden persönlich. Amen. Ja, wir werden in unserer Zeit immer wieder sehr überrascht mit Ereignissen, die sich überschlagen tun, oder? Es ist wirklich so, man hat den Eindruck, man muss immer wieder tief durchschnaufen, was noch alles kommt. Corona hat man schon fast vergessen. Nicht ganz. Dann der ganze Krieg, wo tobt, wo wir als Europäer ja sehr nah auch dran sind, ist ja nicht so weit weg. Ich habe gehört vor ein paar Tagen von jemandem, der gesagt hat, dass von Venus sind sie viel schneller eben in der Ukraine wie in Salzburg. Und das ist ja innerhalb von Österreich oder Wien und Salzburg. Also sie sind schneller in der Ukraine wie in Salzburg. Es ist wirklich, es kommt einem näher. Und dann werden wir natürlich die ganzen Bilder und Ereignisse in der Türkei und im Norden von Syrien sieht, dann kann es einem das Herz fast zerreißen. Ja, was kommt noch? So, wir schnuffen wirklich durch, was kommt noch? Wir wissen, es ist tragisch und mein Gebet ist auch einfach gerade für die Situation in der Türkei, dass der Herr bei all dieser Not einfach auch übermächtig wirkt. Es sind so viele Menschen in Bewegung gesetzt worden, die wirklich auch anpacken und helfen und so. Und wenn man dann wieder hört, dass selbst nach 90, nach 100 Stunden da noch Leute befreit werden, Leben befreit werden, das geht schon ans Herz. Und auch wenn sie da ein Hündchen noch rausholt, ich weiß, ob ihr so einen Film gesehen habt, wo sie ein kleines Hündchen noch rausgeholt haben. Da bete ich, das ist mein Anliegen wirklich, Herr, send doch Engel, Engel in dieses Gewühl innen von diesen Trümmern und begegne doch dort auch Menschen, ja, wo jetzt ja wirklich so verschüttet sind, im Dunkeln, einsam und wer weiß was, dass du übernatürlich einfach irgendwie dort reinwirkst. Das ist mein Wunsch. Es ist für uns unzugänglich. Und ich glaube, wir wissen es, das ist so diese Spannung, der Herr lässt Gericht zu, wir wissen es. Aber andererseits ist das auch immer verbunden mit sehr viel Not für Menschen. Klar, es ist ein Weckruf, wir wissen es. Aber ich möchte mein Herz nicht kalt werden lassen. für die Not, die damit verbunden ist. Und wir wissen es auch, es ist im Prinzip ein Ruf von Gott, ein Ruf, dass Menschen ihm gewahr werden, dass sie anfangen nach ihm zu fragen. Das ist so eine Botschaft von der Offenbarung. Da ist vieles beschrieben, was wirklich herausfordernd wird für die Menschheit in ihrer Globalität. Und es ist ein Weckruf vor Gott. Und eine gewaltige Sache, und über die möchte ich heute Morgen mit euch sprechen, ist das gewaltigste Ereignis, wo kommen wird, für Menschen, wo ihm vertrauen, für Menschen, wo ihn kennen, für Menschen, wo mit ihm leben, ist das gewaltigste und das größte Ereignis, das nächste Ereignis, was? Ja, ihr wisst es. Der Entrückung, genau, der Entrückung. Die Bibel sagt, bald ist es soweit. Der Entrückung, wir haben zwei sehr ausdrucksstarke Texte in der Bibel und die möchte ich euch vorlesen. Das ist aus dem 1. Korintherbrief, Kapitel 15, Vers 51 bis 53. 1. Korinther 15, 51 folgende. Seht, also schaut's an, habt jetzt wirklich die inneren Augen offen. Seht, ich enthülle euch ein Geheimnis. Wir werden nicht alle entschlafen, aber wir werden alle verwandelt werden, plötzlich, in einem Augenblick, beim letzten Posaunenschall. Die Posaune wird erschallen, die Toten werden als Unverwesliche auferweckt, wir aber, die noch leben, werden verwandelt werden. Denn dieses Verwesliche muss sich mit Unverweslichkeit bekleiden und dieses Sterbliche mit Unsterblichkeit. Und es ist im 1. Thessalonicher Brief, Kapitel 4, Vers 15 folgende. Denn das sagen wir euch nach einem Wort des Herrn. Wir, die Lebenden, die noch übrig sind, bei der Ankunft des Herrn werden den Entschlafenen nichts voraus haben. Denn der Herr selbst wird vom Himmel herabkommen, wenn der Befehl ergeht, der Erzengel ruft und die Posaune Gottes erschallt. Zuerst werden die in Christus Verstorbenen auferstehen, dann werden wir, die Lebenden, die noch übrig sind, zugleich mit ihnen auf den Wolken in die Luft entrückt werden zur Begegnung mit dem Herrn. Dann werden wir immer beim Herrn sein. Ich enthülle euch ein Geheimnis, schrieb Paulus an Korinther. Also es ist bis zu der Zeit von Paulus, also das ist ungefähr 2000 Jahre zurück, ist es noch verborgen gewesen. Man hat nichts gewusst drüber. Im Thessalonicher Brief schrieb Paulus, ich sage euch dies nach einem Wort des Herrn. Das heißt, Paulus hat es empfangen als Offenbarung vor Gott. Er schrieb es ganz klar, es ist nicht irgendwie auf Sinnmist gewachsen, es ist nicht eine Theorie, es ist nicht eine einbildige Philosophie oder ein menschlicher Gedanke. Ich habe es vom Herrn empfangen. Und nach Korinther schrieb er ja mal, dass er eine Zeit hatte, wo er in den dritten Himmel entrückt worden ist. Das gleiche Wort entrückt, hinweggenommen. In eine ganz andere Sphäre, in eine ganz andere Gegenwart Gott gegenüber. Ein Wort des Herrn, ein Geheimnis, das ich euch enthülle. Die Entrückung wird das Einschneidendste, das Größte, das Gewaltigste, das weitreichendste Ereignis sehen, wo die Menschheit als nächstes erleben wird. Die Gerichte, die Gott zulässt. Eben, wenn man Erdbeben denkt, an Seuchen, an Krieg und so, wo Gott beschreibt. Das wird herausfordernd sein, aber wenn ein unglaublich großer Teil der Menschheit von jetzt auf den nächsten Moment einfach weg ist, dann wird das eine unglaubliche ein unglaubliches Ereignis sein für die Menschheit, wo hoffen wir wirklich sehr zum Nachdenken bringt. Es war ein Geheimnis. Paulus schrieb, ich enthülle euch jetzt. Das heißt, ich tue das Geheimnis lüften. Ich tue es jetzt lüften. Ihr sollt es wissen. Das wird ein Ereignis sein, wo rund. Wir werden nicht alle entschlafen, aber wir werden alle verwandelt werden. Plötzlich, in einem Augenblick, beim letzten Posaunenschall. Die Posaune wird erschallen, die Toten werden als Unverwesliche auferweckt, wir aber werden verwandelt werden. Es wird plötzlich geschehen. Unvermittelt, auf einmal ist dieses Ereignis. Es wird keine Vorbereitung sein, so nach dem Motto, es kommt jetzt etwas. Ich sehe oder ich spüre oder ich höre da etwas oder irgendwie, was geht da ab? Wumps, in einem Augenblick weg. Im Englischen ist es übersetzt in a twinkling of an eye. In a twinkling of an eye, das gefällt mir so. In einem Augenzwinkern, denn mal mit dem Auge zwinkern, einfach mal zwinkern, einmal. Das kriegst du gar nicht, das kriegst du gar nicht mit. Ja. In einem Augenblick, in einem Twinkling of an Eye, weg. Einmal zwinkere, weg. Plötzlich. Gewaltig. Plötzlich, in einem Augenblick, beim letzten Posaunenschall. Es heißt, die Posaune wird erschallen. Ein Erzengel wird rufen, heißt es im Thessalonicher Brief. 1. Thessalonicher 4, Vers 15, Vers 16 heißt es, wenn der Befehl ergeht, der Erzengel ruft und die Posaune Gottes erschallt. Das heißt, da wird im Himmel wird ein unglaublicher, mächtiger Ruf sie vom Oberschatt der Engel, das muss durch die ganze himmlische Welt durchschallen. Es wird posaunt werden. Und im Himmel weiß man, jetzt ist Aufbruch. Jetzt kommt's. Was kommt, wenn dieser Schall, dieser Hall, dieser mächtige Befehl durch den Himmel geht, was kommt, was geschieht? Es heißt, der Herr selbst wird vom Himmel herabkommen. Wer kommt? Der Herr selbst. Nicht ein Engel, nicht ein Bote, nicht ein Prophet oder so. Der Herr selbst wird kommen. Es ist Chefsache. Ja? Top Chefsache. Er selber kommt. Nicht ein Adjutant. Der Herr selbst, es gefällt mir da in dem Text, da heißt, der Herr selbst wird kommen. Herabkommen vom Himmel. Wenn der Befehl ergeht, der Erzengel ruft und die Posaune Gottes erschallt. Es ist wirklich jetzt Aufbruch, Umbruch. Man kann sagen, Einbruch in die Menschheit. Veränderung größten Ausmaßes für die, die an Christus glauben, die in Christus verstorben sind und die noch leben und mit Christus vertraut sind, in der Nachfolge mit ihm sind. Der Herr selbst wird herabkommen, wenn der Befehl ergeht. Zuerst werden die in Christus Verstorbenen auferstehen. Zuerst, wenn das geschieht, er kommt herab. Er kommt nicht auf die Erde. Es ist interessant, wird da noch einmal was dazu sagen. Wir treffen uns wo? In der Luft. Zuerst werden die Toten auferstehen, die in Christus Verstorbenen. Und was heißt's? Die Toten werden als Unverwesliche auferweckt. Ja, da kommt nicht ein klappriges Knochenstell raus, wenn da irgendwas überhaupt übrig ist. Nein, man kann da die gruseligste Vorstellung haben, die Toten werden auferweckt. Also ist sicher kein Halloween, oder? manchmal ist gespunden, was man Halloween so macht. Ich finde es grotesk, dass sich Menschen für sowas hingehen, so etwas zu machen. Ich denke immer, wenn das wirklich passieren wird, was man in Halloween so scherzhaft macht, meine Güte, ich glaube, die meisten von denen, die es machen, die würden irgendwo abhauen, sich verstecken oder wirklich gruseln. Also Unverweslichkeit werde die tote Art ziehen. Das Verwesliche wird unverweslich sein. Was heißt das? Die Toten werden auferstehen, Unverweslichkeit, aber die, die in Christus sterben, wo sind denn die jetzt? All die gestorben sind, auch die ihr kennt, wir haben ja auch Angehörige, die schon beim Herrn sind. Wo sind die? Im Grab? Nein! Wir wissen es, dass wenn jemand in Christus stirbt, dass er zum Herrn geht. Ja? Und von daher ist das schon gewaltig für die in Christus Gestorbenen. Das heißt, sie kriegen den Leib wieder. Ich finde das enorm. Das heißt, Geist und Seele, die beim Herrn sind, die werden mit dem Leib wieder vereinigt. Ein unverweslicher Leib. Unverweslich. Kein Zerfall mehr. Keine Verwesung mehr. Ein vollkommener Leib. Einen Leib, wie Jesus ihn hatte nach seiner Auferstehung. Das ist der Erstling, das Urbild eines Leibes, den Jesus hatte nach seiner Auferstehung. Und das fasziniert mich bei ihm. Er könne durch verschlossene Türen gehen, er könne sich vor einem Moment in nächste in eine ganz andere, einen ganz anderen Ort entrücken oder beamen, wenn man ganz modern sagen. Verweslichkeit wird Unverweslichkeit anziehen. Das ist Fakt. Und die, die noch leben, heißt es, die werde überkleidet werden. Das Sterbliche wird Unsterblichkeit anziehen. Das heißt, die, die zu dem Zeitpunkt, wo das stattfindet, noch nicht gestorben sind, die werde verwandelt werden. Verwandelt genauso mit diesem Auferstehungsleib, sie werde Unsterblichkeit anziehen. Das heißt, die werde gar nie sterben. Ist doch schön. Also ich hoffe immer sehr, dass in meiner Zeit noch sie wird. Klar, wünschen wir uns alle. Aber es ist Tatsache, eine Generation wird das erleben, dass sie keinen leiblichen Tod erleben werdet. Warum in der Luft? Es ist ja erstaunlich, dass es hier heißt, er wird in den Wolken kommen, wir werden ihm entgegengerückt in der Luft. Hat mich oft gefragt, hat gedacht, Herr, warum nicht gerade zu dir? Warum? Kommt doch gerade ufe. Gerade ufe, Gegenwart Gottes. In der Luft. Bin vorbereitet auf die Predigt, ist mir bewusst geworden, warum in der Luft? Das wird eine Manifestation der Autorität und der Macht Jesu sein, Satan gegenüber. Wer ist der Herrscher der Lüfte nach der Bibel? Epheser 2, Vers 2, das sind Stellen, wo man in dem Kontext vielleicht einmal ganz neu nochmal wahrnimmt. In Epheser 2, Vers 2 heißt es, oder vielleicht 1 beginnend, auch euch hat er auferweckt, die ihr tot wart in den Vergehungen eurer Sünden, in denen ihr einst gelebt habt, gemäß dem Zeitlauf dieser Welt, gemäß dem Fürsten der Macht, der Luft, des Geistes, der jetzt in den Söhnen des Ungehorsams wirkt. Das heißt, Paulus beschrieb da ganz klar, Menschen, die ohne Christus leben, Menschen, die sich einfach trieben lassen von dem, was sie für gut und für schlecht findet, die tot sind, heißt es da, in den Vergehungen, auch in Sünden. Der Urheber solch eines Lebens ist der Zeitlauf, gemäß dem Zeitlauf dieser Welt. Aber wer bestimmt den Zeitlauf dieser Welt? gemäß dem Fürsten der Macht, der Luft, des Geistes, der jetzt in den Söhnen des Ungehorsams wirkt. Das ist Satan. Der Feind Gottes schlechthin. In Johannes 12, Vers 31 haben wir auch eine Anspielung Jesu in die Richtung. Johannes 12, 31, das sagt Jesus, jetzt ist das Gericht dieser Welt, jetzt wird der Fürst dieser Welt hinausgeworfen werden. Und ich, wenn ich von der Erde erhöht bin, werde alle zu mir ziehen. Wenn ich erhöht bin von der Erde, ich werde alle zu mir ziehen. Das ist vielleicht schon eine indirekte Andeutung auch an die Entrückung. Ich werde sie zu mir ziehen. Der Fürst dieser Welt wird herausgeworfen, der in den Lüften herrscht, der den Zeitgeist bestimmt. Und wenn ich mir vorstelle, dass Jesus in die Luft thront mit seiner Gemeinde, mit seinen Heiligen, nicht nur die, die jetzt leben, ihm entgegengerückt werden, sondern auch die Toten werden auferstehen, auch die sind dabei. Das wird ein riesiges Menschenheer sein in Christus. Und das wird wie Satan gegenüber gezeigt, hier ist die Macht, hier, du hast keinen Zugriff mehr. Tod, wo ist dein Stachel? Hölle, wo ist dein Sieg? So heißt es dann auch im Korintherbrief. Paulus schreibt noch weiter, wenn aber dieses verwesliche Unverweslichkeit anziehen und diese sterbliche Unsterblichkeit anziehen wird, dann wird das Wort des Herrn erfüllt werden. Es steht geschrieben, verschlungen ist der Tod in Sieg. Wo ist der Tod dein Sieg? Wo ist der Tod dein Stachel? 1. Korinther 15, Vers 54. Stellt euch das vor, diese Manifestation der Autorität, der Kraft, der Unantastbarkeit Jesu und alle, die zu ihm gehören, alle. Satan hat keinen Zugriff, nichts mehr. Und das, ich sag's mal so, in seinem Revier, muss man sozusagen, in der Luft. Also von daher wird die Entrückung eine Manifestation der Macht und Autorität Gottes sein, der unsichtbaren Welt gegenüber, wo nach wie vor ein Kampf ist, ein Kampf gegen die Herrschaft Gottes. Und das ist ja das, was wir in der Offenbarung letztlich auch mitbekommen, wo wir hineingenommen werden, diesen Kampf zwischen sichtbarer und unsichtbarer Welt. Deswegen die Entrückung, ein Fanal Gottes guthin. Satan ist, er kann abtreten, ja. Sein Kopf ist zertreten, er ist überwunden. Jesus ist der Sieger. Das Blut Jesu macht wirklich rein, hat Autorität in die sichtbare und unsichtbare Welt hinein. Also ich finde das gewaltig, dass in der Entrückung so diese Manifestation Gottes wirklich zu sehen, nicht gleich in den Himmel, Zwischenstation, Zwischenstopp in den Lüften, um ganz klar Kante zu zeigen, das ist die Zukunft, ja? Die Herrlichkeit Gottes, nicht das andere. Satan, du wirst abtreten müssen. Und wir wissen ja letztlich von der Geschichte, also von dem, was in der Offenbarung geschrieben wird, er wird letztlich in den Feuersee geworfen werden. Und alle, die ihm leider gemeint haben, sie müssten ihm auch weiterhin vertrauen. Also, der Herr selbst, Chefsache, wird seine Gemeinde holen. Die Toten werden auferstehen, die Lebenden werden verwandelt werden und wir werden ihm entgegengerückt. What a meeting in the air. Was für ein Treffen da in der Luft. Gewaltig. Und dann wird sich das erfüllen, was sich Jesus immer gewünscht hat. Das ist sein Herz. Johannes 17, das hohepriesterliche Gebet. Johannes 17, 24, da heißt es, Vater, ich will. Ich will. Ich wott. Das ist der Wille Jesu. Dass alle, die du mir gegeben hast, dort bei mir sind, wo ich bin. Sie sollen meine Herrlichkeit sehen, die du mir gegeben hast, weil du mich schon geliebt hast vor Grundlegung der Welt. Das ist der Wille Jesu. Er wott, dass alle bei ihm sind, wo der Vater ihm zurückgeführt hat. Und wir kennen das Wort Gottes. Wer ihn sucht, der wird ihn finden. Wer anklopft, der wird finden. Der Herr stößt niemanden hinaus. Wer wirklich kommt, aufrichtig ist im Herz. Das ist gewaltig. Vater, ich möchte, dass alle, die du mir gegeben hast, dort bei mir sind, wo ich bin. Sie sollen meine Herrlichkeit sehen, die du mir gegeben hast, weil du mich schon geliebt hast vor Grundlegung der Welt. Und in Johannes 14, ganz bekannte Verse, dort heißt es, euer Herz werde nicht bestürzt. Ihr glaubt an Gott, glaubt auch an mich. Im Hause meines Vaters sind viele Wohnungen. Wenn es nicht so wäre, würde ich euch gesagt haben, ich gehe hin, euch eine Stätte zu bereiten. Und wenn ich hingehe und euch eine Stätte bereite, dann komme ich wieder und werde euch zu mir nehmen, damit auch ihr seid, wo ich bin. Mit der Entrückung erfüllt sich das für alle Gläubige, für alle. Das ist der Wunsch Jesu. Und darauf steuert die Menschheitsgeschichte zu, dass wir das nächste große, unglaubliche Ereignis sein, wenn der Herr seine Gemeinde entrückt und ein riesiges Final gegen die Macht Satans. Wenn wir beim Herrn sind, seine Herrlichkeit schauen, ich möchte euch mal so einen Blick geben. Und ich fand das schön vorhin, die Offenbarungsstelle, die wir da gehört haben, dachte ich, wow, genau in meine Predigt, weil ich habe auch diese Schau. Ja? Was passiert dann? Offenbarung 7, Abvers 9. Ich finde das so schön, wie das da beschrieben ist. Offenbarung 7, Abvers 9. Nach diesem sah ich, und siehe, eine große Volksmenge, die niemand zählen konnte. Aus jeder Nation, aus allen Stämmen, aus Völkern und aus allen Sprachen stand vor dem Thron und vor dem Lamm, bekleidet mit weißen Gewändern und Palmen in ihren Händen. Und sie rufen mit lauter Stimme und sagen, das Heil unserem Gott, der auf dem Thron sitzt und dem Lamm. Und alle Engel standen rings um den Thron und die Ältesten und die vier lebendigen Wesen und sie fielen vor dem Thron auf ihre Angesichter und beteten Gott an und sagten, Amen. Amen, so sei es. Jetzt sind wir am Ziel. Das ist unsere Bestimmung, bei dir zu sein und dich zu verherrlichen und zu ehren. Dich, unseren Schöpfer von Anfang an, den Lobpreis und die Herrlichkeit und die Weisheit und die Danksagung und die Ehre und die Macht und die Stärke unserem Gott in alle Ewigkeit. Amen. Schon wieder Amen. Gewaltig. Und dann heißt es noch ab Vers 15, die vor dem Thron Gottes sind und ihm Tag und Nacht dienen in seinem Tempel, er wird bei ihnen wohnen. Sie werden nicht mehr hungern, auch werden sie nicht mehr dürsten, noch wird die Sonne auf sie fallen, noch irgendeine Glut, denn das Lamm, das in der Mitte des Thrones ist, wird sie weiden und sie leiten zu Wasserquellen des Lebens. Und Gott wird jede Träne von ihren Augen abwischen. Wow. Das ist die Zukunft in der Gegenwart Gottes. Vollkommene Fürsorge, vollkommen. Vollkommene Einheit mit Gott, dem Vater und dem Lamm. Kein Tod mehr, keine Krankheit, keine Sünde, kein Schmerz, keine Versuchung. Was fällt euch noch auf? Noch ein Kein? Kein Schreien? Kein Krieg? Kein Terror? Kein Unglück? Keine Trauer? Keine Einsamkeit, keine Not mehr, keine keine Lieblosigkeit. Gewaltig. All das, was unser Leben auch wirklich einschränkt, oder? Auch niederdrücken möchte, uns verunsichern möchte, uns manchmal sogar die Lebensfreude rauben möchte. Weg, einfach gone, weg, gewaltig. Vater, ich will, dass alle, die du mir gegeben hast, dort bei mir sind, wo ich bin. Sie sollen meine Herrlichkeit sehen, die du mir gegeben hast, weil du mich schon immer geliebt hast, seit Grundlegung der Welt. Und in Christus sind auch wir geliebt, seit Grundlegung der Welt. Das ist Gott, das ist sein Herz. Und du bist echt eingeladen, an diesem Herzen Gottes immer wieder Shalom und Friede zu finden, auch in deiner persönlichen Situation, die vielleicht wirklich davon geprägt ist, vielleicht von Angst, von Krankheit, von Not, von Unglück, von Schmerz, von Sünde. Gott möchte dir Ruhe geben. Es gilt, kommt her zu mir alle, kommet, die ihr mühselig und beladen seid. Es gilt heute. Er ist hier. Das ist lebendiger Glaube. Ja, was es die Entrückung betrifft, spricht die Christenheit ja schon seit 2000 Jahren darüber, oder? Schon lange Zeit, oder? Und jetzt heißt es in der Offenbarung, ich komme bald. So heißt es in Offenbarung 22, das ist das allerletzte Kapitel der Bibel, letzte Buch, letzte Kapitel, letzter Vers, ich komme bald. Ja, Amen, komm Herr Jesus, sagt die Gemeinde dazu. Amen, sagen wir auch, oder? Amen, komme bald. Wie lange dauert denn das bald noch? Okay. Aber auch da, ich fand es toll vorhin, Loren hat vorhin gesagt, was Jeremia vor 3000 Jahren sagte, dass das heute immer noch gilt, dass Gott unser Herz fleischern machen möchte. Ich meine, das ist vor 3000 Jahren gesprochen worden, oder? Alte, wo waren wir vor 3000 Jahren? Schwyz vor 3000 Jahren, oder? Und das ist unglaublich, wie diese Worte zeitlos sind. Übrigens, die ganze Botschaft von Jesus ist doch eigentlich, ich sag mal, zeitlich gesehen eine Zumutung. Wie haben wir es denn zeitlich? Viertel nach, haben wir noch Zeit? Gut. Wir denken ja wirklich nur im Horizont der Jahre, oder? Der Generationen und wieder eine Generation und wieder ein Ereignis und nochmal weiter und nochmal wieder, oder? Und dann sind wir irgendwo und haben die eh durch mich stehen da und kommen, aber es geht weiter, aber ich bin vom Ursprung schon lange weg, oder? Und so, das ist für mich so ein bisschen, schau mal, als Petrus auf dem Tempelplatz stand, Petrus und diese gewaltige Predigt gehalten hat, Apostelgeschichte 3, und da hat er, ich nehme euch da mal kurz hinein, das ist für mich so ein Bild, Er spricht da, Gott hatte durch alle Propheten angekündigt, dass der Messias, den er senden würde, leiden und sterben müsse. Er hatte durch alle Propheten angekündigt. Diese Voraussagen hat er jetzt durch das, was geschehen ist, in Erfüllung gehen lassen. Jetzt, wo wir leben, jetzt, und das war vor 2000 Jahren. Aber der Petrus blickt hier auch 2000 Jahre zurück. Versteht ihr? Jetzt haben sich Ereignisse erfüllt, die vor 1000, vor 1500, vor 2000 Jahren einmal ausgesprochen wurden. Der Bund, der mit Abraham geschlossen wurde, dass das Volk Israel entstehen wird und ein Segen sein wird. Und dann die Samuel und die Propheten erwähnt er hier in der Predigt, die von dem Sprechen, vom Verheißenen. Dann spricht er auch von Mose, auf den bezieht er sich auch, einen Propheten wie mich wird der Herr, euer Gott, aus eurer Mitte berufen, als seinen Boten und auf ihn sollt ihr hören. Das sind alles alte Aussagen. Und ich finde es spannend, wie Petrus das dann beschreibt in einem seiner Briefe. Er schreibt da, naja, das Suchen und Forschen der Propheten, das ist 1. Petrus 1, Vers 10 folgende, das Suchen und Forschen der Propheten in ihren Voraussagen um die Gnade, die wir jetzt erleben, das habt ihr jetzt erfahren. Die Propheten haben gesucht und geforscht. Der Geist von Christus, der durch die Propheten sprach, kündigte sowohl das Leiden, die auf Christus warteten, als auch die Herrlichkeit an. Und sie versuchten herauszufinden, auf welche Zeit und was für Ereignisse das alles hinwies. Aber es wurde ihnen gezeigt, dass diese Voraussagen nicht für ihre eigene Zeit bestimmt waren, sondern dass sie damit euch dienten. Und genau das ist jetzt eingetroffen. Ihr habt das Evangelium gehört. Es wurde euch von denen verkündet, die dafür mit dem Heiligen Geist ausgerüstet waren, den Gott vom Himmel gesandt hat. Diese Botschaft, dieses Handeln Gottes ist so einzigartig, dass sogar die Engel den tiefen Wunsch haben, mehr darüber erfahren. Wow! Ich finde es unglaublich. Gott hätte offensichtlich ein anderes Zeitverständnis wie wir. Er handelt, ja, er ist die Autorität, er bleibt die Autorität, aber etwas in einem anderen zeitlichen Rhythmus wie wir. Und ich weiß, viele von euch, und das ist auch richtig, die denken jetzt an eine ganz bestimmte Bibelstelle und die werde ich jetzt auch erwähnen. Denn bei Gott sind, sie passt. 1000 Jahre sind bei Gott wie der gestrige Tag. Ja, gestern Samstag für Gott wie 1000 Jahre. Also der hat ganz andere Verhältnismäßigkeit, der Psalm 90, Vers 4, und der ist von Mose geschrieben. Das heißt, Mose hat Gott schon so erlebt, erfahren, dass bei Gott Zeit relativ ist. Und Petrus nimmt genau diesen Gedanken von Mose auf, Psalm 90, Vers 4, und schreibt dann in seinem zweiten Brief, Kapitel 3, Vers 8 und 9, 1000 Jahre sind für Gott wie ein Tag und ein Tag wie 1000 Jahre. Okay. Und die Menschen damals haben sich schon gefragt, na, wie ist es jetzt mit der Verheißung? Verzögert Gott? Hat er es vergessen? Ist er zu spät? Verzögert der Herr nun seine Verheißung, heißt es hier? Nein, sagt Petrus, er ist geduldig und möchte, dass alle gerettet werden, dass niemand zugrunde geht, sondern zur Umkehr kommt und ihn erkennt, nach einer modernen Übersetzung. Das Wort haben wir heute auch schon gehört. Ich habe gestaunt heute Morgen, was für Wort alle Chosen heute Morgen. Das sind alles Wort, wo ihm in die Predigt hineinpasst. Das hat mich echt berührt heute Morgen, alles, was so eingegeben worden ist, auch gerade am Wort Gottes. Es ist so. Gott verzögert nicht. Auch wenn wir meinen, meine Güte, 2000 Jahre, für Gott 2 Tage. Okay. Wenn er spricht, dann geschieht's. Und wenn dieser Ruf, dieser Befehlsruf des Erzengels durch den Himmel geht und die Posaune geblasen wird, dann gilt der Aufbruch, dann wird die Entrückung sein. Wir wissen es nicht. Wir sind gerufen, wann es ist. Wir wissen es nicht, wann es ist. Aber wir sind gerufen auch heute. Genauso wie damals die Menschen, die ja auch schon darauf gewartet haben, wie es Petrus schreibt, 1. Petrus 1, Vers 13, da heißt es, richtet euer Herz ganz auf Jesus Christus aus. Lebt so, dass ihr für sein Kommen bereit seid. Bleibt wachsam und besonnen. Und setzt eure Hoffnung völlig auf die Gnade, die euch erwiesen wird, wenn er in seiner Herrlichkeit erscheint. Richtet euer Herz ganz auf Jesus Christus aus, euer Leben. Lebt so, dass ihr für sein Kommen bereit seid. Bleibt wachsam und besonnen. Und setzt eure Hoffnung völlig auf die Gnade, die euch erwiesen wird, wenn er in seiner Herrlichkeit erscheint. 1. Petrus 1, Vers 13. 1. Petrus 1, Vers 13. Und eine ganz ähnliche Stelle aus Titus noch, Titus 2, Vers 11 bis 14. Denn in Christus ist Gottes Gnade sichtbar geworden, die Gnade, die allen Menschen Rettung bringt. Sie erzieht uns dazu, uns von aller Gottlosigkeit und von den Begierden dieser Welt abzuwenden und, solange wir noch hier auf der Erde sind, verantwortungsbewusst zu handeln, uns nach Gottes Willen zu richten und so zu leben, dass Gott geehrt wird. Seine Gnade führt uns dazu, dass wir voll Sehnsucht auf die Erfüllung der Hoffnung warten, die unser höchstes Glück bedeutet, das Erscheinen unseres großen Gottes und Retters Jesus Christus in seiner ganzen Herrlichkeit. Er ist es ja, der sich für euch hingegeben hat, um uns von einem Leben der Auflehnung gegen Gottes Ordnungen loszukaufen, von aller Schuld zu reinigen und uns auf diese Weise zu seinem Volk zu machen, zu einem Volk, das ihm allein gehört und das sich voll Eifer bemüht, Gutes zu tun. Mir gefällt die Übersetzung, das ist die neue Genfer Übersetzung. Das hat mir gefallen. So die Ausrichtung. Ist klar, das Erscheinen unseres großen Gottes und Retters Jesus Christus in seiner ganzen Herrlichkeit wirklich als größtes Glück, das ist mein Glück. Ich warte auf ihn, ich warte auf die Begegnung mit ihm. Dieses Glück soll mich antreiben. Nicht, dass wir irgendwie halt irgendwie weltfremd leben, aber dass wir uns wirklich in die Welt investieren, Gutes tun. Und mir gefällt das hier in dieser Übersetzung wirklich gut. Das heißt hier, solange wir noch hier auf der Erde sind, verantwortungsbewusst zu leben. Verantwortungsbewusst zu leben. Und uns nach Gottes Willen zu richten und so zu leben, dass Gott geehrt wird. Das weißt du am besten, wo du stehst, in was du drinnen bist. Das ist die Herausforderung immer wieder, um die Gnade und Kraft zu bitten, Herr, ich möchte in deinen Werken gehen, in dem, was du bereitet hast. Lass mich jetzt sensibel sein, auch in dem, was ich jetzt höre oder sehe in meinem Alltag. Ich möchte es mit dir durchkauen, versteht ihr? Ich möchte Gutes tun um deinen Willen. Dort, wo ich mich falsch verhalten habe, umkehren. Ja? Es mir zeigen lassen, zu sagen, es tut mir leid, danke, dass du mir es zeigst und ich mache es neu und anders. Also, jetzt muss ich auf die Zielgerade kommen. Plötzlich, in einem Augenblick, beim Schall der letzten Posaune, es bleibt dabei. Dabei bleibt's. Ja, das ist gesetzt von Gott. Auf den Wolken, in die Luft, entrückt zur Begegnung mit dem Herrn alle, die in Christus gestorben sind und die mit Christus leben, ihm entgegen. Machtdemonstration gegen die unsichtbare Welt, in der unsichtbaren Welt, hin zum Herrn, zum Thron Gottes. Und das, dieses Bewusstsein, das hat Einfluss auf meinen Lebensstil, mein Denken und meine Wünsche. Und Paulus sagt hier, im Thessalonicher Brief, direkt im nächsten Vers, wo er da von der Entrückung geschrieben hat, tröstet, ermuntert einander mit diesen Worten. Es soll ein Trost sein. Die Zukunft ist nicht sinnlos. Die Zukunft ist nicht erdrückend. Für an Christus Glaubende ist sie herrlich in der Gegenwart Gottes. Ja, und da finde ich auch noch einen schönen Gedanken hier aus dem 1. Thessalonicher Brief. Der gleiche Brief, wo Paulus von der Entrückung schreibt, da schreibt gleich einleitend Paulus, 1. Thessalonicher 1, Vers 9 und 10, die Leute erzählen, das heißt, es hätte das Geschwätz gegeben damals, es Geschwätz über die Christen. Gibt es auch ein Geschwätz über euch, manchmal? Gibt es ein Geschwätz da? Sind, das Geschwätz, das Leute schwätzen. Was schwätzen sie denn über dich oder über Gemeinde oder so? Die Leute erzählen, wie ihr euch abgewandt habt von Götzendienst, von Unreinheiten und dem lebendigen und wahren Gott zugewandt habt, um ihm zu dienen und auf seinen Sohn zu warten, der vom Himmel zurückkommen wird, auf Jesus, den er von den Toten auferweckt hat und er uns vor dem kommenden Gericht rettet. Also, wenn es ein Geschwätz gibt für euch, dass ihr einfach anders sind, aber nicht nur ein Geschwätz gibt, weil ihr einfach anders sind, sondern dieses Anderssein dort drin beruht, dass ihr auf ihn hofft, dass mir ihn erwartet, dann ist es ein super Geschwätz. Lernt Leute schwätzen. Das ist bestens. Wir haben eine lebendige Hoffnung auf Zukunft. Er wird zurückkommen. Also, der letzte Vers aus der Offenbarung nochmal, Offenbarung 22, Vers 20. Er, der dies bezeugt, spricht: Ja, ich komme bald. Amen. Komm, Herr Jesus. Die Gnade des Herrn Jesus sei mit allen. Und ich möchte euch auch das noch sagen. Ja, ich komme bald. Das kann man auch übersetzen mit: Ja, ich komme schnell. Echt? Das griechische Wort ist tachys. Hier, tachys. Und wenn ich diesem Wort im Neuen Testament nachgehe, ist es irgendwie komisch. Es wird in den Evangelien öfters verwendet, dieses Tachys. Und dort wird es überall übersetzt in diesen Zusammenhängen, dass es schnell war, eilends war. Ein Beispiel, der verlorene Sohn, der nach Hause kam. Diese Geschichte kennt ihr. Und da heißt es vom Vater, er hat den Auftrag gegeben, geht eilends hin und bringt ein Feierkleid. Versteht ihr? Mensch, schnell. Und ist verrückt, hier in der komisch irgendwie hier in der Offenbarung wird dieses Tachys, das gleiche Wort, wo in den Evangelien immer mit schnell und eilends übersetzt wird, mit bald übersetzt. Ich finde es schade. Siehe, ich komme schnell. Es wird schnell sein. Ja, ich komme schnell, spricht der Herr. Amen, komm, Herr Jesus, komm wirklich schnell. Wir warten darauf und wir begrüßen dich. Jesus, wir danken dir von ganzem Herzen, dass das für Zeit und Ewigkeit gesetzt ist und dass nichts und niemand das verhindern kann, dass du deine Herrschaft aufrichtest. Du bist der ewige Gott, der heilige Gott. Für dich ist Zeit nichts. Herr, und wir sind hineingenommen auch durch unseren Glauben, durch unser Vertrauen, durch den Geist, den du uns gegeben hast, in diese Ewigkeit, in dieses ewige Verlangen. Und darum möchten wir auch heute unser Leben im Horizont dieser Ewigkeit immer wieder neu auch justieren lassen und ausrichten, dass die Menschen wirklich ein Geschwätz haben drüber, dass wir halt in gewissen Bereichen anders sind, nicht alles mitmachen, aber auch anderes machen, aber dass unsere lebendige Hoffnung in dir liegt, dass du kommst und dass du Verwesliches in Unverweslichkeit verwandelst und dass wir eine Ewigkeit bei dir sein werden. Wir freuen uns auf den Tag. Wir beten darum, Herr, dass noch viele Menschen dich erkennen. Du verzögerst die Verheißung nicht. Du möchtest, dass wirklich Menschen dich erkennen. Du siehst auch diesen Live-Kurs, der auch hier geplant ist. Ich bitte dich, Herr, dass die, die eingeladen sind, dass sie kommen. Ich bitte dich, dass weitere kommen, dass wirklich ein Geschwätz entsteht, auch über die Gemeinde, dass es hier anderes gibt, Gutes gibt, Ewiges gibt. Ich bitte dich, Herr, dass du meinen Geschwistern hier viel Weisheit gibst, auch im Einladen, viel Mut auch gibst, auf Menschen zuzugehen und einfach für dich zu werben. Danke, Jesus, dass du auch heute Morgen da bist und wir jetzt noch erneut nochmal von Herzen singen können. Amen.